Ich war vor wenigen Jahren eingeladen auf einer Hochzeit von guten Freunden. Und die Hochzeit, die war ganz weit oben im Norden, im Norden von Deutschland, in Hamburg. Und leider war es so, dass ich ein paar Minuten zu spät angekommen bin. Ich weiß, alle, die mich jetzt kennen, die sagen, ja, Josh, du kommst immer zu spät. Kein Wunder. Ich habe eine gute Ausrede, ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren. Zumindest, wir hatten irgendwie so den Anschluss verpasst, ich weiß nicht mehr, oder wir sind falsch eingestiegen. Egal, wer schuld war. Es war auf jeden Fall so, der Bräutigam, ihr müsst euch das so vorstellen, der wartete sehnsüchtig auf seine Braut vor der verschlossenen Tür. Und sein Gesicht war so schockiert, als auf einmal mein guter Kumpel, meine Schwester und ich da standen und die Tür aufging. Und anstatt seiner Braut in die Augen zu sehen, hat er uns dort gesehen. Das Gute war, sie haben es alle mit Humor genommen, die Kirche hat gelacht und wir durften noch mit dabei sein. Es war noch nicht zu spät auf dieser Hochzeit. Und ihr Lieben, die Herausforderung heute Morgen wird sein, dass wir einen Bibeltext haben, der auch ein Hochzeitsfest beschreibt. Und auch hier gibt es einige, die zu spät dran sind. Aber bei diesem Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat, ist der Schluss ein bisschen weniger lustig als meine Erfahrung damals in Hamburg. Und ich möchte euch gerne mal einladen, mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Schlagt doch mit mir auf, Matthäus 25, das ganz berühmte Gleichnis von Jesus von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25, wir wollen dort mal die ersten 13 Verse anschauen. Hier hat uns der Evangelist Matthäus ein Gleichnis von Jesus überliefert, das er seinen Jüngern erzählt hat. Und ich lese dazu den Bibeltext aus Matthäus 25. Dürft gerne die Bibeln mitverfolgen, den Bibeltext mitverfolgen, ab Vers 1, die Verse 1 bis 13. Und ich lese dazu aus Gottes inspirierten, unfehlbarem Wort. Jesus sagt hier: Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen! Da erwachten alle jene jungen Frauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. So viel aus Gottes Wort. Ihr Lieben, heute ist der zweite Advent und die Adventszeit bereitet uns zuerst einmal auf das Weihnachtsfest, auf die Geburt von Jesus vor. Aber die Adventszeit dreht sich sicherlich nicht nur um das erste Kommen, um die erste Ankunft. Gerade die frühen Christen, müssen wir wissen, hatten vor allen Dingen in dieser Zeit das zweite Kommen von Christus im Blick, die Parousia. War bei ihnen ganz besonders im Vordergrund. Und deshalb lohnt es sich heute Morgen mal, dass wir uns Gedanken über diese Wiederkunft von Christus machen. Dass wir uns mal dieses Gleichnis anschauen, was eingebettet ist in lauter Aussagen über Jesu zweite Wiederkunft im Matthäusevangelium. Und das Gleichnis heute Morgen wirft die Frage auf, ob wir bereit sind für diese zweite Ankunft. Und vielleicht sage ich das ganz am Anfang noch, dass die große Gefahr bei Gleichnissen ist immer folgende, dass wir in jedes kleinste Detail irgendetwas hineininterpretieren, was aber vielleicht gar nicht so gemeint ist. Okay? Und deshalb müssen wir bei der Auslegung immer die Hauptaussage im Blick haben. Also immer die Hauptaussage im Blick und vorsichtig mit zu viel Interpretation. Und bei diesem Gleichnis geht es zuerst einmal um die Bereitschaft. Aber was ganz klar und ganz, ganz offensichtlich ist, es werden uns drei Charaktertypen vorgestellt, um diese Bereitschaft zu verdeutlichen. Drei Charaktere. Und dementsprechend habe ich auch heute Morgen drei Punkte vorbereitet, wie ich die Predigt gegliedert habe. Nämlich erstens der Bräutigam und die Wiederkunft von Jesus. Zweitens die weisen Jungfrauen und die Wiederkunft von Jesus. Und drittens die törichten Jungfrauen und die Wiederkunft von Jesus. Denn ich glaube, alle drei Figuren, die hier in diesem Gleichnis genannt werden, wollen uns etwas beibringen. Die wollen uns etwas lehren und das müssen wir mal genauer anschauen. Und wir wollen mal mit dem ersten Punkt starten, der Bräutigam und die Wiederkunft von Jesus. Jesus erzählt ja hier, ab Vers 1 sagt er, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also das Gleichnis nennt uns zuerst einmal diesen Bräutigam, aber keine Braut. Ich glaube, dass das nicht eine besondere Bedeutung hat. Stattdessen erzählt Jesus hier von 10 Jungfrauen. Das ist der zweite und der dritte Charaktertyp. Diese 10 Jungfrauen müssen wir uns so vorstellen. Sie waren damals die Begleitung für die Braut. Also das heißt, sie warteten zusammen mit der Braut auf die Ankunft des Bräutigams und sie machten sie bereit, damit sie für das Fest ja wirklich parat ist auf Schweizerdeutsch. Und am wichtigsten ist aber der Bräutigam, er ist hier die Hauptfigur in diesem Gleichnis. Und für jeden, der die Bibel etwas kennt, der weiß sofort, wer mit dem Bräutigam gemeint ist. Es ist offensichtlich Jesus Christus selbst. Wir wissen das aus dem Alten Testament, die ist die Rede von Gott als dem Bräutigam, der seine Frau, das Volk Israel, errettet und zu sich nimmt. Und im Neuen Testament, da wird uns Jesus Christus vorgestellt als der Bräutigam, auf den ja, sein Volk, die Gemeinde wartet, die er rettet und zu sich nimmt, seine Frau, das Volk Israel, wie Paulus uns dann aufklärt, das gesamte Volk. Und Jesus ist voll und ganz Gott. Er und der Vater, sie sind eins. Und das Gleichnis dreht sich hier um ihn, um seine Wiederkunft. Die Brautjungfern dagegen, die sollen Menschen innerhalb der Gemeinde darstellen, also Gläubige oder wir könnten auch sagen diejenigen, die ein Bekenntnis für ihren Glauben an Jesus Christus abgelegt haben. Und alles, was wir von jüdischen Hochzeiten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus wissen, das ist, dass der Bräutigam normalerweise sein eigenes Haus verließ. Und er zog dann los, um zum Haus seiner Braut zu kommen und dementsprechend fand dann auch dort die Hochzeit statt, oftmals am Abend. Und nach der Hochzeitszeremonie zogen alle wieder zum Haus des Bräutigams zurück, um dann dort noch eine Feier abhalten zu können. Die ging manchmal meistens mehrere Tage lang. Und als Jesus dieses Gleichnis hier erzählt, da wussten seine Zuhörer sofort, was das hier erzählt, was Jesus damit meinte. Jetzt ist es aber so, etwas fällt auf. Wenn wir mal hinschauen, der Bräutigam hier verspätet sich. Es wird uns hier in Vers 5 gesagt, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also der verspätet sich nicht nur etwas, sondern ziemlich. Der braucht hier ziemlich lang und niemand von den Brautjungfern wäre ja einfach so eingeschlafen, außer die Ankunft des Bräutigams verzögerte sich so dermaßen lang. Ich meine, wer feiert schon um Mitternacht, wie es in Vers 6 dann beschrieben wird? Und das scheint schon fast so auszusehen, als würde gar keiner von den Brautjungfern wirklich mit seiner Wiederkunft rechnen, mit seiner Ankunft rechnen. Und wenn wir mal genau hinschauen in den Kontext, ihr Lieben, dann ist das eine der ganz zentralen Aussagen, die Jesus hier in Matthäus immer wieder und immer wieder wiederholt. In Matthäus 24, Vers 23 sagt Jesus: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Dann in Vers 26, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. In Vers 36 sagt Jesus, um jenen Tag oder Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern allein mein Vater. Und in Vers 42 sagt Jesus noch einmal, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen hat genau das als Hauptaussage am Schluss. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Lieben, das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns der Bräutigam beibringen will. Anscheinend vergessen wir Menschen das immer wieder und deshalb sagt Jesus es so oft. Paulus schreibt, 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 2, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist genau der Punkt. Ein Dieb wartet nicht erst auf meine Einladung, die ich ihm zuschicke, sondern ein Dieb kommt eben genau so, dass wir ihn nicht erwarten und deshalb sind wir überrascht. Es gibt so viele Beispiele, ihr Lieben, es gibt so viele Beispiele in der Geschichte der Christenheit, bei denen wurde immer wieder spekuliert und es wurde immer wieder gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist die Wiederkunft Jesu nahe. Es gibt manche Leute, die haben sogar exakte Daten und Termine rausgegeben. Das ist sogar bis heute recht populär. Irgendwie, das hat so ein bisschen was Anziehendes, wenn wir die Zukunft vorhersagen können. Es gibt manche Theologen, ich staune manchmal, die repräsentieren dann so ganze, die präsentieren ganze Endzeit-Fahrpläne, wie genau alles getaktet abläuft. Zuerst kommt Jesus ein zweites Mal wieder für seine Gemeinde, dann kommt die Entrückung, dann die Trübsalzeit, dann kommt Jesus nochmal wieder für alle sichtbar und da wird dann alles genau berechnet und aufgezeigt und so weiter. Und manche haben die Staatsgründung Israels genommen und dann begonnen zu rechnen, wie viele Jahre. Ihr Lieben, dieses Gleichnis hier, das lehrt uns, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht anfangen herumzurechnen oder falsche Vorhersagen zu machen. Und ja, mir ist durchaus bewusst, die Zeichen der Zeit, wenn wir sie anschauen, das Weltgeschehen, ich weiß, es gibt manche Stimmen, die sagen, wir waren noch nie so nah an einem dritten Weltkrieg wie aktuell. Und dann die wirtschaftliche Situation und so weiter. Dann gibt es viele, die sagen, das läuft doch alles nur auf einen großen Knall zu. Und dann kommt der, der alle aus dem Dreck zieht. Aber ihr Lieben, schaut mal, dieses Gleichnis hier, das möchte uns demütig machen und sagen, ihr wisst es nicht genau. Wir wissen es nicht. Schaut nur mal in den Kontext. Nach der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24, da spricht Jesus von der Ermahnung zur Wachsamkeit und der Sintflut, die plötzlich über alle hereinbricht. Dann beschreibt Jesus direkt danach einen Knecht, der seinen Mitknecht schlägt, weil sein Herr auf sich warten lässt. Und nach unserem Gleichnis erzählt Jesus wieder ein Gleichnis, nämlich das von den anvertrauten Talenten und dem Gericht über alle Heidenvölker. Und jedes Mal lehrt Jesus die wichtige Aussage, ihr könnt es nicht wissen. Ihr könnt es nicht genau wissen. Und ein Ausleger hat hier zu diesem Matthäus-Evangelium geschrieben, und das finde ich sehr, sehr passend. Er sagt, Jesus kommt einerseits später, als wir denken, Jesus kommt aber auch früher, als wir denken. Und Jesus kommt so, dass wir es überhaupt nicht erwarten würden. Und deshalb sollten wir aufhören, herumzurechnen und zu meinen, dass wir es wüssten, sondern allein Gott kennt den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Und das, ihr Lieben, das ist es, was uns die erste Person hier in diesem Gleichnis beibringen möchte. Das ist es, was der Bräutigam uns lehrt, der sich so sehr verspätet und zu einer Zeit kommt, in der es keiner erwartet, weil sie alle eingeschlafen sind. Und deshalb haben wir nicht die Autorität zu erfahren, wann genau Jesus wiederkommt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die weisen Jungfrauen und die Wiederkunft von Jesus. Jetzt, was können wir von diesen 5 weisen Jungfrauen lernen? Was können wir mitnehmen? Also offensichtlich ist mal, diese weisen Jungfrauen in dem Gleichnis, die symbolisieren echte Gläubige. Und sie hatten eine ganz wichtige Aufgabe, sie sollten dem Bräutigam entgegengehen und ihm den Weg leuchten. Das sind Christen, die bereit sind und die ein dienendes Herz haben. Jetzt ganz interessant ist aber, alle 10 Jungfrauen hatten genau dieselbe Aufgabe. Und spannend ist auch, alle 10 Jungfrauen sind auch bereit dazu. Also die gehen ja alle entgegen, sie alle sind gehorsam. Aber der Unterschied der beiden Gruppen, der wird erst in Vers 3 und 4 deutlich, wie das dort beschrieben ist, dass beide zwar an sich bereit sind, beide haben ihre Lampen dabei, aber nur die eine Hälfte, die ist vorbereitet für das Unerwartete. Die Weisen nehmen nämlich zusätzlich zu den Lampen eine extra Ladung Öl mit sich. Und das, ihr Lieben, das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig zu sagen, bevor wir in irgendwelche Spekulationen hineinkommen, was jetzt genau das Öl symbolisieren soll und so. Ich weiß, auch da, es gab immer wieder die Auslegung, das Öl in diesem Gleichnis steht für den Heiligen Geist. Die einen haben den Heiligen Geist, die anderen nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Denn schaut mal, alle 10 Jungfrauen haben ja Öl bei sich. Sonst würde gar keine Lampe brennen. Aber die brennen ja alle. Und nur die eine Hälfte hat zusätzliches Öl bei sich. Und deshalb macht es mehr Sinn, wenn wir das Öl einfach mal als Öl nehmen und sagen, dieses Öl steht nicht für den Heiligen Geist, sondern vielmehr für Bereitschaft. Okay? Und wenn das Öl für den Heiligen Geist stehen würde, dann hätten die einen mehr Heiligen Geist als die anderen und da kommen wir in ganz abstruse Richtung. Also ich glaube, es geht in diesem Gleichnis gar nicht so sehr um das Öl, es geht vielmehr um die Personen, die das Öl bei sich haben und um Bereitschaft. Stellt euch das so vor, da sind 2 Autofahrer auf einer langen Fahrt durch die Wüste und jeder Autofahrer, der hat seinen Tank bis zum Rand gefüllt, aber nur ein Fahrer hat noch so einen extra Benzinkanister mit dabei und als die Tankfüllung langsam leer wird, da hat der erste Autofahrer ein richtig großes Problem, weil der braucht dringend eine Tankstelle, die aber nicht so schnell kommt. Bei dem anderen Autofahrer ist das Problem weniger groß, weil er hat noch seinen Kanister dabei, mit dem er nochmal nachfüllen kann. Der kann nochmal ein paar hundert Kilometer weiterfahren. Und so ist das auch hier. Diese 5 weisen Jungfrauen sind wie der Fahrer, der noch einen zusätzlichen Kanister dabei hat. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, was möchte uns Jesus mit diesen 5 weisen Jungfrauen sagen? Offensichtlich, diese 5 weisen Jungfrauen zeigen uns, wer bereit ist für die Wiederkunft von Jesus, der hat auch Zugang zur Hochzeit. Die 5 weisen Jungfrauen, sie sind bereit für die Ankunft des Bräutigams. Sie sehnen sich danach und sie sind sogar dann bereit, wenn alles ganz anders verläuft, als sie es erwartet haben. Und deshalb erhalten sie Zutritt zur Hochzeit und zum Fest, so wie Matthäus in Vers 10 sagt, während sie aber hingingen, um zu kaufen, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die weisen Jungfrauen, sie sehnen sich so sehr nach diesem Hochzeitsfest mit dem Bräutigam. Und ihre tiefe Sehnsucht, sie führt dazu, dass sie jederzeit bereit sind und dass sie mit ihm aufs Fest gehen. Aber dieses Gleichnis erzählt uns noch einen weiteren Charaktertypen und das ist der letzte, den wir heute anschauen wollen, nämlich die törichten Jungfrauen und die Wiederkunft Jesu, der dritte Punkt. Die dritte und die letzte Aussage lernen wir von den törichten Jungfrauen. Und wir müssen mal genauer hinschauen, wenn wir das Problem der törichten Jungfrauen verstehen möchten. In Vers 8 und 9 sagt Jesus hier, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Als der Bräutigam überraschend kommt, da verlangen die Törichten von den Weisen ihre Hilfe. Und wenn wir mal so das erste Mal das lesen, dann scheint diese Antwort von den weisen Brautjungfern ziemlich egoistisch zu sein, oder? Also ich meine, wahre Christen, die sollen doch ihren Nächsten lieben. Die sollen doch geben denen, die Mangel haben. Die sollen doch teilen. Sie sollen sich doch selbst aufopfern. Warum machen diese Christen das nicht? Warum geben die einfach gar nichts? Es ist Folgendes, wenn sie von ihrem Öl abgeben würden, so sagen sie hier selber, dann würde es am Ende für niemanden ausreichen. Also niemand könnte den Weg nach erleuchten. Im schlimmsten Fall wäre die Hochzeit eine Katastrophe. Und deshalb pochen die weisen Jungfrauen hier auf die Eigenverantwortung der törichten Jungfrauen. Also der Punkt ist folgender. Die weisen Jungfrauen, sie stellen ihren Gehorsam dem Bräutigam gegenüber an oberste Stelle. Für sie ist der Bräutigam das Wichtigste. Sie wollen jederzeit für ihn bereit sein. Und dafür können sie keine falschen Kompromisse eingehen. Wie schon gesagt, wir müssen bei Gleichnissen aufpassen, dass wir nicht in alles irgendetwas hineininterpretieren. Aber ich glaube, dass wir auch hier etwas Entscheidendes lernen können. Schaut mal. Es ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir niemals unseren Gehorsam Jesus gegenüber vernachlässigen, um anderen scheinbar eine Hilfe zu sein. Weil wir können anderen nie helfen, wenn wir Jesus dafür ungehorsam werden. Weil am Ende ist da niemandem geholfen. Schaut mal, ich kann meinen Freunden Jesus nicht näher bringen, wenn ich selber abends in die Clubs gehe, um zu saufen oder um Frauen abzuchecken oder was auch immer zu machen. Ich kann anderen nicht helfen, wenn ich mit ihnen, genau wie Petrus schreibt, in den heillosen Schlamm mitgehe. Ich kann meine ungläubige Freundin nicht retten, wenn ich die falschen Kompromisse eingehe. Ich kann ungläubige Freunde auch nicht zu Jesus führen. Und ich kann, wenn ich einfach immer wieder Jesus darin ungehorsam bin, und ich kann meinen Glaubensgeschwistern nicht helfen, wenn ich einfach so ihre falsche Einstellung oder Sünde ignoriere. Weil am Ende ist niemandem geholfen. Und diese törichten Jungfrauen, sie sind wie Mitläufer, die wollen einfach nur so von den anderen profitieren. Sie nehmen alles selbstverständlich, aber sie hinterfragen sich selbst nicht mehr. So richtig deutlich wird es in Vers 10 bis 12. Hier sagt Jesus, und das ist auch wieder ziemlich vielleicht auf den ersten Blick schockierend, während sie aber hingingen, um zu kaufen, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Auch hier wieder, ich meine, wenn wir das erste Mal hören, wie herzlos ist bitte die Reaktion von diesem Bräutigam? Ich meine, als die weisen Jungfrauen zu den Törichten gesagt haben, dass sie losziehen sollen, um ihr eigenes Öl zu kaufen, da haben sie doch genau das gemacht. Die haben den Rat der Weisen angenommen. Die sind schnell losgegangen, haben das Öl besorgt, sie haben ihre Lampen angezündet und sie sind zur Hochzeit zurückgekommen. Die hätten ja auch genauso gut sich schlafen legen können, noch nach Hause gehen und am nächsten Tag wiederkommen. Nein, die wollten dabei sein. Klar, die waren ein bisschen spät dran. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das war der Bräutigam auch. Die wollten unbedingt auf dieser Hochzeit dabei sein. Und als sie vor dieser Tür stehen, da sagen sie in Vers 11, Herr, Herr, bitte mach uns die Tür auf. Das ist auch kein Zufall, dass die Jungfrauen zweimal Herr sagen. Schaut mal, jedes Mal in der Schrift, wenn die Anrede zweimal wiederholt wird, dann möchte Gott uns damit etwas ganz Wichtiges sagen, nämlich diese Personen, sie kennen einander sehr gut. Diese Person, es drückt Intimität aus. Diese Jungfrauen sagen damit, Herr, ich kenne dich, du bist mein Herr. Für sie ist absolut klar, dass sie auf dem Fest eingeladen sind. Sie haben nie was anderes erwartet. Aber der Bräutigam sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wie kann der Bräutigam das sagen? Jesus hat seinen Jüngern doch selber gelehrt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Warum werden die Gebete nicht erhört? Warum öffnet Jesus die Tür nicht? Schaut mal, der Trugschluss bei den törichten Jungfrauen besteht darin, ihr Lieben, sie nehmen Jesus und seine Gnade so absolut selbstverständlich. Diese törichten Jungfrauen, sie haben für alles Mögliche vorausgesorgt, nur nicht wirklich für den Herrn. Ihr geistliches Leben ist unvorbereitet. Sie nehmen die Gnade und die Freundlichkeit von Jesus total selbstverständlich. Sie sehen nur das. Sie gehen einfach so davon aus, ja, wenn ich kurz nochmal umkehre, dann wird der Bräutigam schon die Tür aufmachen. Nur ein kleines Wort, alles ist gar kein Problem. Oder vielleicht werden auch die anderen Jungfrauen noch schnell ein Wort einlegen. Und die törichten Jungfrauen, die wissen die Gnade von Jesus nicht zu schätzen. Sie wissen gar nicht, was es Jesus gekostet hat. Sie lieben ihn nicht von Herzen. Vielleicht dachten sie, genauso klein und hilflos und schwach, wie Jesus an Weihnachten war, bei seiner ersten Wiederkunft wird er sein, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt. Wisst ihr, das Problem der törichten Jungfrauen ist ihre Leichtsinnigkeit. Sie nehmen die Worte von Jesus nicht so wirklich ernst. Sie nehmen ihn nicht wirklich ernst. Aber Jesus zeigt in den Folgeversen, und davon handelt dann das 25. Kapitel, wie ernst er es meint. Er spricht hier von seinem Gericht, von seinem ewigen Gericht, das für alle Völker hereinbrechen wird. Und ich bin so dankbar, dass Hans-Rudi vorhin den Mut hatte, diesen wirklich schrecklichen, herausfordernden Vers zu lesen, diese Verse aus Jesaja. Aber ihr Lieben, das ist genau der Punkt. Es gibt irgendwann ein zu spät in unserem Leben. Es gibt irgendwann den Punkt, wo die Türe zu ist und die Tür bleibt zu. Und dieses Gleichnis lädt uns heute Morgen ein, einmal kurz zu prüfen und vielleicht auch ein bisschen länger zu prüfen, wo genau stehe ich, mein Herr? Vielleicht zeigt der Heilige Geist heute Morgen, vielleicht drückt er genau bei dir gerade jetzt auf den Punkt in deinem Herzen. Und er hat deine Kammern in deinem Herzen durchleuchtet und er zeigt dir vielleicht heute Morgen genau auf, hey, hier, du weißt die ganze Zeit, hier gehst du so falsche Kompromisse ein. Hier gehst du die ganze Zeit falsche Kompromisse ein in deinem Leben. Jesu Gnade ist keine billige Gnade. Es ist eine teure Gnade. Und ihr Lieben, wir können nicht ewig warten. Der Puritaner John Owen hat einmal gesagt, Satans größter Erfolg besteht darin, dass er Menschen glauben lässt, sie hätten vor ihrem Tod genügend Zeit, um über ihr ewiges Wohlergehen nachzudenken. Es gibt immer wieder Menschen, ihr Lieben, die denken, dass sie warten können, bis sie irgendwann mal in der Zukunft klare Sache mit Jesus machen können. Irgendwann mal, dann, wenn ich die Schule fertig habe, dann, wenn ich die Lehre abgeschlossen habe, dann, wenn ich vielleicht in Pension bin, in Rente. Schaut mal, ich hab selbst in meinem Leben viele Monate, vielleicht sogar Jahre lang genauso gelebt und gedacht. Hier noch ein Kompromiss. Da noch ein Kompromiss. Ach, Jesus brauche ich auch nicht ganz so ernst nehmen. Bis mir der Herr irgendwann aufgezeigt hat, Joshua, wenn du so weitermachst, weißt du, wo du stehst? Dieses Gleichnis, ihr Lieben, möchte uns davor warnen, dass diese Haltung in einer echten Katastrophe enden kann. Und mir ist es damals so eingefahren, als Jesus mir das gezeigt hat, gerade in Bezug auf seine Wiederkunft. Wo bist du hart in deinem Herzen gegenüber Jesus? Wo lässt du ihn nicht ran? Ist Jesus wirklich das Oberste, das Wichtigste in deinem Leben? Weil, schau mal, wenn du vor dem Richter stehen wirst, wenn wir vor dem Richter stehen, da sind wir da alleine. Da hilft kein gutes Wort von irgendeinem Heiligen. Vor Gottes Thron, da kann dir kein Matthias und kein Steve irgendwas noch sagen. Du stehst da vor Gott und du bist auf dich allein gestellt. Und die fünf diese fünf törichten Jungfrauen, die lehren uns, nicht jeder, der den Glauben an Jesus bekennt, der wird auch wirklich auf dem Fest sein. Jesus verdeutlicht mit diesem Gleichnis in der Adventszeit, dass wir uns mal wieder selbst prüfen, worauf baue ich? Und ich möchte jetzt zum Schluss noch diese Frage klären, ja, woher weiß ich, dass ich keine törichte Brautjungfer bin? Und das ist ja die wichtige Frage. Denn, ihr Lieben, schaut mal, es wäre jetzt absolut missverstanden, wenn diese Predigt und der Gottesdienst heute Morgen bei dir auslöst, oh je, jetzt muss ich ja doch mehr machen. Jetzt muss ich endlich was mich anstrengen, damit ich gerettet werde. Ich muss noch mehr Öl kaufen. Ich darf ja nicht einschlafen. Meine Lampe muss am Brennen bleiben. Nein, nein, das möchte Jesus nicht sagen. Das möchte Jesus nicht sagen. Dieses Gleichnis möchte uns aufwecken, wenn wir auf falsche Sicherheit bauen oder wenn wir in einer falschen Selbstsicherheit stehen. Und deshalb bitte den Herrn heute einmal, dass er dir aufzeigt, wo du wirklich stehst. So wie in Psalm 139, Vers 23 bis 24, da heißt es im Psalm, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Dieses Gleichnis möchte uns eben davor genau warnen, dass wir Jesus selbstverständlich voraussetzen und denken, wir sind sowieso alle eingeladen, weil ich irgendwann mal was dafür gemacht habe. Aber ihr Lieben, wir können nichts dafür tun, dass wir auf dem Fest sind. Es gibt nur einen, der etwas tun kann, und es gibt auch nur einen, der alles getan hat. Und das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus mit seinem ersten Kommen, wo er dort in der Schwäche kam, im Leiden, und wo er ins Kreuz gegangen ist für dich und für mich und wo er sein Leben hingegeben hat. Die einzige Grundlage dafür, dass ich eingeladen bin auf dem Fest und dass ich die Einladung bekomme, ist Jesus Christus. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass du zuerst eine ganz bestimmte Glaubensüberzeugung haben musst, auch nicht ein ganz genaues Weltbild oder eine bestimmte Partei wählen musst. Es geht auch nicht darum, dass du die ganze Bibel auswendig gelernt hast, dass du irgendwie einen bestimmten Heiligungsgrad erreicht hast oder deine guten Taten oder so. Nein, nein, das ist nicht das, was uns rettet. Ihr Lieben, die einzige Grundlage für Rettung ist Jesus Christus allein. Und Jesus ist auch nicht nur die Eintrittskarte, sondern Jesus ist das wahre Leben. Jesus ist das wahre Leben und es lohnt sich deshalb jetzt schon mit ihm zu gehen und nicht zu warten. Jesus ist der Erfinder des Lebens und Jesus allein gibt wahre Sicherheit. Bau allein auf Jesus, wirf dich heute Morgen wieder mit allem, was du bist und mit allem, was du hast, auf Christus allein. 1. Thessalonicher 5, hier schreibt Paulus in der Parallele in den Schlussversen, Vers 9 bis 11, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Gott hat seine Kinder nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Und die Rettung ist ein reines Gnadengeschenk. Und wenn du ein wahres Gotteskind bist, hey, dann wird Jesus dich bereit machen. Er wird dich bereit machen. Du wirst pünktlich auf seiner Hochzeit dabei sein. Er wird dich niemals loslassen. Und deshalb, sogar wenn du einschläfst oder wenn deine Lampe erlischt, in Christus ist deine und meine Zukunft absolut gewiss, sie ist absolut sicher. Und wir werden ewig mit ihm vereint sein, auf einem ewigen Hochzeitsfest. Schau mal, das ist genau das, wie Jesus es immer und immer wieder beschreibt, das ganze Neue Testament hindurch. Der Himmel, der wird von Jesus nicht beschrieben wie irgendwie so ein eintöniger Verein oder sowas oder ein Chor, wo immer nur dasselbe Lied läuft. Nein, der Himmel wird von Jesus immer und immer wieder beschrieben wie ein riesiges Fest. Ein Hochzeitsfest. Es gibt dort leckeres Essen, es gibt das Beste vom Besten. Ein riesiges Buffet. Die besten Getränke. Guten Wein. Vielleicht auch Bier. Ich hoffe es. Luther bestimmt auch. Es läuft die wunderschöne Musik, es gibt Freude, Tanzen, gute Gespräche, Gemeinschaft, Spiele und so weiter. Und vor allem, es gibt dort die Gemeinschaft mit dem Bräutigam, ihr Lieben. Die Gemeinschaft mit dem Bräutigam, nach der wir uns doch sehnen, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Und deshalb, wenn du das möchtest und wenn du vielleicht hier genau an diesem Punkt heute Morgen das Gefühl hast, du bist hier nicht so sicher oder du fragst dich das manchmal oder du möchtest vielleicht deine Kompromisse einmal mit jemandem besprechen, dann möchte ich dich einladen, komm heute Morgen auf jemanden von uns zu. Du darfst doch gerne auf mich zukommen oder auf jemanden, auf den du Vertrauen hast hier in der Gemeinde. Setz deine Sicherheit ab heute allein auf Christus, weil echte Sicherheit ist nur in ihm zu finden. Und mit dieser Sicherheit kannst du dich ab sofort jede Nacht komplett sorgenfrei hinlegen, ohne Angst haben zu müssen, ohne dir Gedanken zu müssen über das Gericht Gottes und du kannst schlafen. In Ruhe. Die weisen Jungfrauen, das sind diejenigen, die Jesus lieben und die sich nach Gemeinschaft sehnen. Und sie lehren uns, jeder, der Jesus liebt, der wird auch auf dem Fest sein. Jesus hat für dich alles hingegeben. Und in ihm sind all deine Sünden, all dein Versorgen ein für allemal vergeben und beseitigt. Und darum bau allein auf ihn. Bau auf seine Zusage zu dir. Nur er allein hat Bestand. Und ich möchte dich jetzt einladen, gerne auch nochmal zur Selbstprüfung im Gebet. Bring alles vor den Herrn in der Stille für dich. Und ich schließe dann laut mit Gebet ab. Unser wunderbarer Vater im Himmel, du mächtiger Herr und Gott, du kennst uns durch und durch. Und Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt, wo wir stehen, du kennst die tiefsten Tiefen in uns. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es nicht an uns liegt, unsere Rettung, sondern allein an Christus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir nicht perfekt sein müssen und das auch gar nicht können, sondern dass Christus allein perfekt ist. Aber Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns, wo wir stehen und auf was wir in unserem Leben bauen, was uns wichtig ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen um jeden Einzelnen heute Morgen und um jeden Einzelnen, der diese Predigt hört, der dein Wort liest, dass du schenkst, dass wir unsere Sicherheiten und unsere Erfüllung allein in dir suchen und erkennen, dass es nichts Besseres gibt. Herr Jesus, ich bitte dich, bewahr uns davor, dass wir auf falsche Sicherheiten bauen. Bewahr uns davor, falsche Kompromisse in unserem Leben einzugehen. Und Herr Jesus, lass uns erleben und erkennen, wie kostbar das Leben mit dir ist, wie kostbar du selbst bist, dass du selbst das Leben bist. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns sorgst und dass du auch dafür sorgen wirst, dass wir bereit sind für deine Wiederkunft. Und Herr Jesus, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach nach dem ewigen Hochzeitsfest mit dir. Und ich bitte dich, komme bald. Wir bitten dich, Herr Jesus, komme bald. Und danke, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Amen.